Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, und damit begrüße ich Sie nach dem Interview der Woche zum Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen und ganz viel Musik aus Deutschland und der Welt. Am Sonntag, den 21.11. unter Mikrofon begrüßt Sie Susan Sari. Heute ein Sonntagsspaziergang vorbei an Orten, die vielleicht gar nicht so weit weg erscheinen. Wir machen uns auf eine Reise in den Norden Deutschlands nach Rostock, wo wir die astronomische Uhr dort unter die Lupe nehmen, reisen an diesem toten Sonntag weiter in unsere Hauptstadt auf einen Spaziergang durch den Waldfriedhof Heerstraße. Begeben uns dann weiter an die friesische Nordsee auf die Spurensuche nach dem verschwundenen Rungholt und schauen uns riesige Denkmale vom Deutschen Eck bis Leipzig des Architekten Bruno Schmitz an. Zunächst machen wir uns aber auf in die Stadt der Liebe nach Paris, musikalisch erstmal mit einem Klassiker, als Swing Manouche gesungen von der französischen Nouvelle Chanson-Sängerin Sass, die uns mitnimmt durch ihr Paris.
Petit quartier, oubliez les touristes, les cartes postales et leurs vieux clichés. La tour pêche la joue aux yeux des passants, mais moi je vous emmène à Ménilmontant, venez prendre un petit verre, êtes mes invités. Dans le Paris des gens ordinaires, on est plus souvent sur boulevard Voltaire qu'aux Champs-Élysées. La tour d'argent fait de l'œil aux dignes chalands, mais y'a la goutte d'or rouge dînant marrant autour de la table de la simplicité. Au marché de Belleville, on entend chanter les accents mélangés. Au bus de Saint-Ouen, l'esprit de Django plane sur les bistrots. Un bar et sur la même, je vais me ressourcer au milieu des parfums de fer de rangée. C'est à Paris, Montmartre, que vous m'avez connu. Vous allez découvrir les musiques de ma rue. Ce Paris, moi, j'aime planer loin des clichés, des cartes postales et des vacanciers. Les beaux quartiers vous sont familiers, mais là je vous emmène, vous découvrirez ces endroits oubliés qui me font tant vibrer.
Es gibt ein fast unübersichtliches Angebot von Besichtigungstouren durch die Stadt Paris. Klar, die 2- oder 4-stündigen Busfahrten zu den größten Sehenswürdigkeiten, aber auch Spezialführungen wie etwa durch den Louvre oder Notre Dame, aber auch ganz anderes, wie zum Beispiel für Gruselliebhaber eine Führung durch die knochengespickten Katakomben von Paris. Autor Peter Meisenberg hat ein ganz besonderes Angebot für Geschichtsfans wahrgenommen. Er hat Eric Hazan in seinem kleinen Verlag La Fabrique im Stadtteil Belleville besucht. Dazu muss man sagen, Eric Hazan gilt seit seinem 2002 veröffentlichten Buch Die Erfindung von Paris als einer der besten Kenner der Stadtgeschichte. Auf über 600 Seiten führt er durch alle Epochen, zu jedem Winkel, der noch an die Vergangenheit erinnert. Dabei ist der Sohn, jüdischer Einwanderer arabischen Ursprungs, ist in Paris geboren und gar kein Historiker, sondern Herzchirurg. Allerdings hat er sich die Stadt schon während seiner Medizinerausbildung ganz nah gebracht und von diesen historischen Wanderungen, vor allem durch das Paris der großen Revolution des 19. Jahrhunderts, erzählt er in seinem erschienenen Buch Une Traversée de Paris. Diese Anstrengung, also einer tatsächlichen Wanderung, die kann er jetzt 85-jährig physisch nicht mehr bewältigen. Deshalb macht er sich aber gemeinsam mit Peter Meisenberg in seiner Imagination unterwegs.
Wer heute in der endlosen Warteschlange vorm Pariser Centre Pompidou steht, wird sich kaum vorstellen können, wie es hier vor dessen Errichtung vor 50 Jahren einmal aussah. Sie oder er stände auf einem zu den berühmt-berüchtigten Hallen gehörenden LKW-Parkplatz. Erst nach deren umstrittenen Abriss 1969 wurde Platz für den futuristischen Renzo-Piano-Bau und den dazugehörenden Brunnen von Jean Tanguy und Niki de Saint-Phalle.
Il faut de l'imagination. Si on regarde vraiment les choses telles qu'elles sont, en dehors des grands monuments genre Notre-Dame, en dehors de ces monuments qui sont tous des églises, du vieux Paris, il reste pas grand-chose. Il faut des lectures et de l'imagination.
Man braucht Imagination, sagt Eric Hazan, denn vom alten Paris ist abgesehen von den gotischen Kathedralen kaum etwas übrig geblieben. Eric Hazan ist 85 Jahre alt. Bis zu seiner Pensionierung hat er in Paris als Herzchirurg gearbeitet. Danach gründete er einen Verlag und schrieb Bücher. Bücher über seine Spaziergänge durch Paris. Denn seine Leidenschaft ist das Umherwandern in dieser Stadt, in der er geboren wurde und die er liebt. Ihre Geschichte, die ihn am meisten interessiert, hat er nie studiert, er hat nur viel gelesen. Zu einer umfassenden Recherche hatte er als Arzt keine Zeit.
Mais ça m'a aidé à connaître la ville parce que il y a quelque chose en France qui s'appelle l'internat et quand on est interne.
Aber was ihm bei der Erkundung von Paris half, erzählt Eric Hazan, war die französische Facharztausbildung, das Internat. Dazu gehört, dass man in 8 verschiedenen Krankenhäusern ausgebildet wird, die man alle 6 Monate wechseln muss. Seine Krankenhäuser lagen in 8 verschiedenen Pariser Stadtteilen und durch die ist er gelaufen, ist in Vierteln und Straßen herumgekommen, wie beispielsweise die um die Place Gambetta, in die sich in seiner Jugend außer den Bewohnern sonst niemand verirrte oder überhaupt hintraute. So begann er, auf den Spuren der Pariser Stadtgeschichte durch die Stadt zu laufen und Material für seine Bücher zu sammeln. Heute fühlt sich Eric Hazan zu alt und zu schwach für lange Spaziergänge. Also wandert er in seiner Imagination durch die Stadt.
Par exemple, si on remonte de la Seine vers le Centre Pompidou, eh bien, il faut savoir qu'on passe, on marche sur les traces d'une grande insurrection républicaine.
Wenn man von der Seine zum Centre Pompidou hochsteigt, sagt Eric Hazan, muss man sich vorstellen, dass man hier auf den Spuren des großen republikanischen Aufstandes vom Juni 1832 wandelt. Und steht man schließlich auf der ehemaligen Straße Saint-Merry vorm Tongli und Saint-Fall-Brunnen, sollte man wissen, dass damals hier Barrikaden standen. Nichts erinnert heute daran. Nichts ist übrig geblieben.
Rien. C'est vraiment une promenade imaginaire. Pour chercher les traces révolutionnaires dans Paris, c'est une promenade imaginaire.
Ein Spaziergang auf den Spuren des revolutionären Paris ist zwangsläufig ein imaginärer Spaziergang, weil es nichts mehr davon gibt. Man muss die Vergangenheit kennen, sich alles vorstellen. Der letzte Schuss des großen proletarischen Aufstandes im Juni 1848 fiel zum Beispiel auf dem Gelände des Hôpital Lariboisière.
Lariboisière, c'est pas loin de Barbès. Quand on prend la ligne de métro aérien numéro 2 qui passe la chapelle Barbès en vert.
Lariboisière liegt nicht weit von Barbès und wenn man in der Metro Nummer 2 sitzt, kann man von oben hinunter in den Hof des Krankenhauses sehen. Und jedes Mal, wenn ich da entlang fahre, denke ich daran, dass man dort unten die letzten Aufständischen erschoss, während das Hospital noch gebaut wurde.
Donc il ne reste rien. Il faut juste savoir que c'était un endroit capital de la Révolution française.
Man muss wissen, dass dies die Hauptstadt der französischen Revolution war. Geblieben ist davon nichts.
La place du marché Saint-Honoré, je sais pas si tu vois, elle est pas loin du Palais Royal. C'est une place
Die Place du Marché Saint-Honoré, nicht weit vom Palais Royal, ist ein großer Platz. Er müsste eigentlich Place Robespierre oder Place Jacobin heißen, denn hier war das Hauptquartier der Jakobiner, der treibenden Kraft der großen Revolution. Als mit dem Thermidor die Reaktion siegte, wurde es zerstört.
La réaction a triomphé au moment de Thermidor. Ils ont détruit. Thermidor a détruit le club des Jacobins.
Tatsächlich wurde die Place du Marché Saint-Honoré im Jahr 1946 in Place Robespierre umbenannt. Schon 1950 machte man das aber wieder rückgängig. Wie überall sind auch hier die Spuren des revolutionären Paris gründlich verwischt. Heute überwölbt den Platz eine riesige Glaskonstruktion. Die Läden und Büros in der durch sie hindurchführenden Passage stehen leer. Sie ist jetzt ein Treffpunkt von Straßenmusikern.
On peut dire ça. On peut dire que l'architecture, l'architecture parisienne reflète la lutte des classes.
Man kann sagen, die Pariser Stadtarchitektur widerspiegelt die Klassenkämpfe in dieser Stadt. Allerdings meist die der Reaktion. Insofern kann man im Sinne von Eric Azans großem Buch hinzufügen, ist Paris tatsächlich eine Erfindung. Etwa die der großen, die Innenstadt umfassenden Boulevards. Eine der damit verbundenen Absichten ihres Schöpfers, des Stadtplaners Georges-Eugène Haussmann, war es, effektiver gegen Aufständische vorzugehen.
Quand tu es Place de la République, il y a deux grands bâtiments, à droite des centres commerciaux et un hôtel, et à gauche, caserne de la garde républicaine.
An der Place de la République steht heute noch eine Kaserne. Von dort konnten die Artillerie und die Kavallerie der republikanischen Garde geradewegs bis hinunter zu Bastille. Haussmann hatte nämlich den Kanal Saint-Martin über seine ganze Länge hinweg überdecken lassen. Ansonsten wäre es sehr schwer gewesen, die Aufständischen im Gewirr der kleinen Straße zu bekämpfen.
La Commune, oui. De la Commune, oui, la Commune est plus récente. Elle est un siècle plus près de nous. Et il reste, oui, le mur des fédérés.
Der Aufstand der Kommunarden von 1871 ist etwas anderes, sagt Eric Azan. Von ihm spürt man noch etwas, weil er gerade etwas mehr als ein Jahrhundert zurückliegt. Auf dem Friedhof Père Lachaise gibt es noch die Mauer der Föderierten, die Mauer, an der die letzten Aufständischen erschossen wurde. Es ist aber nicht mehr die gleiche Mauer und ansonsten erinnert auch an die Kommune heute nichts mehr. Alle Spuren sind getilgt.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signale et merle moqueur seront tous en fête.
Doch offenbar nicht ganz aus der Erinnerung der Pariser. Das Denkmal für die Kommunarden und das Grab von Yves Montand, dem populärsten Interpreten ihres Liedes Le Temps de Cerise, sind nicht weit voneinander entfernt. An beiden liegt jeden Tag aufs Neue ein Berg frischer Blumen.
Le Temps de Cerise sifflera bien mieux. Le merle moqueur.
Peter Meisenberg hat eine besondere Stadtführung mit Eric Azan durch das Paris der Vergangenheit und Gegenwart gemacht. Musikalisch treiben wir noch einen Moment durch die Straßen von Paris, gemeinsam mit Eddie de Breteau, ein französischer Sänger irgendwo zwischen Chanson und Hip-Hop. Er singt in Paris sera toujours Paris. Paris wird immer Paris sein, die schönste Stadt der Welt. Trotz tiefer Finsternis kann ihr Glanz nicht verdunkelt werden. Paris wird immer Paris sein. Je mehr man ihre Beleuchtung vermindert, umso mehr sieht man ihre Courage strahlen, ihre gute Laune und ihren Esprit. Paris wird immer Paris sein.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmaillotés de terre battue, toutes les beautés de nos statues. Voiler le soir, les réverbères, plonger dans le noir, la ville lumière. Voiler le soir, les réverbères, plonger dans le noir, la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit chacun s'entraîne, on peut la nuit jouer de la sirène, nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau, par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, des mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris.
Salut, on se connaît pas mais je voulais quand même t'écrire. Il paraît qu'on devrait se comprendre puisqu'on est de la même génération. Je suis français, je n'ai pas 30 ans. Paris c'est ma ville et j'ai toujours adoré les terrasses. Depuis plusieurs jours on m'explique que c'est la liberté, la mixité et la légèreté de cette jeunesse qui a été attaquée et que pour résister il faut tous y aller boire des bières. L'attention que le monde nous porte en ce moment mériterait que l'on sorte de la jouissance de nos petits plaisirs personnels. Ma liberté, ce sera de savoir jouir et d'être plein, tout le contraire des plaisirs de la consommation. Et ma mixité, ce sera d'aller à la rencontre des gens vraiment différents de moi. Ce qu'on est en train de vivre mérite que chacun se pose un instant à la terrasse de lui-même, élève la tête pour regarder la société où il vit. Et qui sait, peut-être qu'un peu plus loin, dans un lambeau de ciel blanc, accroché aux immeubles, il apercevra la société qu'il espère. La société qu'il espère.
Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris.
Von Paris reisen wir weiter Richtung Norddeutschland. Wer durch das historische Zentrum einer norddeutschen Küstenstadt bummelt, der stößt an den Mauern häufig auf Querstriche mit Datum und Jahreszahl, also die sogenannten Pegelmarken, und die verraten, wie hoch hier früher Sturmfluten aufgelaufen sind. Die Überschwemmungen der vergangenen 300 Jahre, die sind meist gut dokumentiert. Aber welche Landstriche überflutet waren, aber auch, wie viele Menschen ihr Leben dabei lassen mussten. Das ist ganz anders bei der vermutlich schlimmsten Sturmflut der Groten Matrenke, als 1362 der sogenannte Blanke Hans das Meer, die friesische Nordseeküste heimsuchte und unter anderem den Ort Rungholt verschlang. Aber können verschwundene Inseln dann auch Reiseziele sein? Günter Beyer ist in der Nähe des Unglücks gewesen auf der Insel Pellworm und hat sich die Geschichten erzählen lassen.
Der Blick geht weit bis zum Horizont. Flaches Grasland, darin Wasserlöcher und überall schmale Gräben. Künstliche Erdhügel, die Warften, gekrönt von einem geräumigen alten Bauernhaus. Als misstrauten die Bewohner den Deichen, die die Insel vor hohen Fluten schützen. Selbst wenn diese bei einer Sturmflut überflutet werden oder gar brechen sollten, die Häuser auf den Warften bleiben stehen. Im Frühjahr säumen kilometerweit Osterglocken leuchtend gelb die Straßen. Reet steht bis zu den Wurzeln in den Gräben. Zwei Hasen springen auf und hoppeln verschreckt übers Feld. Ein großer Schwarm Vögel hat sich lärmend auf dem Grasland niedergelassen. Die Insel Pellworm ist ein friedliches Eiland, mitten im Watt vor der nordfriesischen Küste. Aber das Meer kann auch anders. Seit Jahrhunderten ist in Friesland die Erinnerung an todbringende Sturmfluten gegenwärtig.
Heut bin ich über Rungholt gefahren, die Stadt ging unter vor 600 Jahren. Noch schlagen die Wellen da wild und empört, wie damals, als sie die Marschen zerstört.
Diese Zeilen schrieb in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts Detlef von Lilienkron. Der Dichter lebte damals als Regierungsbeamter auf der nordfriesischen Insel Pellworm vor Husum. Lilienkrons Verse spielen an auf die Graute Mandränke von 1362. Eine gewaltige Sturmflut veränderte die Gestalt der nordfriesischen Küste innerhalb weniger Stunden von Grund auf. Das Meer schoss über besiedeltes und kultiviertes Land. 44 Inseln und Halligen verschwanden in den tosenden Fluten. Tausende Menschen und ihr Vieh ertranken. Die bekannteste untergegangene Siedlung war Rungholt, die sagenhafte, wohlhabende Stadt im Watt.
Rungholt ist reich und wird immer reicher, kein Korn mehr, fast selbst der größte Speicher. Wie zur Blütezeit im alten Rom staut hier alltäglich der Menschenstrom. Die Sänften tragen Syrer und Mohren mit Goldblech und Flitter, Nasen und Ohren. Trotz blanker Hans.
Versklavte Syrer und Mohren mit Goldblech und Flitter, das klingt nun allerdings nach Seemannsgarn. Hatte Vogt Lilienkron zu tief ins Punschglas geguckt? Aber Rungholt hat es tatsächlich gegeben. Nur, wo genau, ist umstritten.
Wenn wir Rungholt suchen, sind wir auf Vermutungen angewiesen. Irgendwo zwischen Nordstrand und Pellworm, mitten im Wattenmeer. Nahe der Insel Südfall, vermutlich. Eine kartenmäßige Darstellung der 1362 überfluteten und in Folge verschwundenen Ortschaften gibt es leider nicht. Das hätte uns viele Probleme erspart.
Der Geschichtsforscher Albert Panten beschäftigt sich seit Jahren mit Wirklichkeit und Mythos von Rungholt.
Die Siedlung Rungholt war eine Streusiedlung, bei der vielleicht die Dichte der Häuser etwas größer war. Das Baumaterial kommt aus der Umgebung, das Holz zumeist Importware, dann Wände aus Soden oder Flechtwände. Also wir dürfen uns da keine großartigen Gebäude vorstellen. Das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen aus sich gemacht hat, das wäre die Kirche gewesen.
Gern hätte die Forschung auf Quellen zurückgegriffen, aber Fehlanzeige.
Die Quellen stammen ausnahmslos aus dem 16. und 17. Jahrhundert und sind zumeist Abschriften von Originalaufzeichnungen aus dem 14. Jahrhundert. Aber dort heißt es meistens Abschrift von Abschrift von Abschrift mit vielen Abschreibefehlern, wie man sich denken kann.
In den 1920er Jahren war der Bauer und Geschichtsforscher Andreas Busch der erste Wissenschaftler, der im Watt Spuren eines untergegangenen Ortes entdeckte. Siele, Wasserzüge, Brunnenringe, Pflugspuren. Er ortete sein Rungholt bei der winzigen Hallig Südfall, die es heute noch gibt. Möglicherweise ist aber auch das heutige Pellworm ein Teil dessen, den der blanke Hans bei der Groten Mandränke von Rungholt übrig gelassen hat. Die alte Kirche mit ihrem maroden Glockenturm steht am Westrand der Insel, weit ab von der jetzigen Inselhauptstadt Tammensiel, also nicht im Zentrum. Ist sie ursprünglich die Rungholter Kirche? Rungholt war vermutlich von einem niedrigen Deich umgeben. Siele, also Durchlässe, entwässerten das Land. Man züchtete darauf Rinder, Pferde und Schafe. Einfache Stoffe wurden gewebt und exportiert. Schafwolle wurde nach Hamburg geliefert und Butter bis in die Niederlande.
Es ist durchaus so, dass die Erwähnung eines Hafens urkundlich gesichert ist. Aber es steht nicht dabei, wo der Hafen gelegen hat.
Vielleicht war alles auch ganz anders. Helmut Bahnsen, auf Pellworm geboren, 80 Jahre alt, war zunächst Fischer, dann beim Küstenschutz und Wattführer. Er gilt als der Rungholt-Experte.
Ich kann nur mal sagen, es könnte so gewesen sein, ich kann es aber nicht beweisen.
Bahnsen hat in Kisten, Kasten und Vitrinen eine umfangreiche Sammlung, vor allem Keramik, zusammengetragen, die er Rungholt-Museum nennt. Seit 50 Jahren sammelt er Spuren, die auf frühere Bewohner der Watten hindeuten. Vielleicht, überlegt Helmut Bahnsen, vielleicht benötigte Rungholt gar keinen Hafen, um Schiffe zu beladen oder zu löschen.
Wenn man auf Pellworm durchguckt, alles was krumm und schief ist, das ist von damals noch. Wenn da so ein alten Graben, so kreuz und quer durch die Landschaft, das ist ein alter Fluss. Überall, wo ein Flussmündung ist, da haben sie gelegen.
Helmut Bahnsen holt eine Karte von Pellworm hervor.
Guck mal, hier können die gelegen haben, die Schiffe. Ne? Und hier kann man mitten durchfahren. Da braucht man keinen Hafen.
In Lilienkrons Ballade Trutz Blanker Hans braut sich indessen über Rungholt die Katastrophe zusammen.
Auf allen Märkten, auf allen Gassen, lärmende Leute, betrunkene Massen. Sie ziehen am Abend hinaus auf den Deich, wir trotzen der blanke Hans Nordseeteich. Und wie sie drohen, die Fäuste ballen, sie gleist aus dem Schlamm der Krake die Krallen, trotz blanke Hans.
Die Rungholter spotteten Gott und trutzten der Gefahren, die ihnen da von der See drohten. Immer wieder ist die Rede vom sagenhaften Reichtum der Insel. Helmut Bahnsen hat dazu eine einfache Erklärung. Rungholter Kaufleute handelten mit kostbarem Salz, das sie auf der Insel herstellten.
Salz wurde damals mit Gold aufgewogen und darum so teuer. Und dadurch auch das Mythos, die reiche Stadt Rungholt.
Die Rungholter hatten schon früh auf Meersalz gesetzt.
Das Salzwasser, was über diese Moore, Sümpfe und Wälder gelaufen ist, ist verdunstet. Und dadurch hat sich das Salz in das Torf abgelagert.
Helmut Bahnsen hat es selber ausprobiert. Er hat Salzwasser mehrfach durch Torffilter rieseln lassen und so Salz hergestellt. Er verkauft es in seinem Museum an Touristen. Das Wattführen hat er inzwischen aufgegeben. Aber nach wie vor hat er gute Augen, um Relikte früherer Kulturen im Watt zu entdecken.
Ich sehe Dinge, die anderen nicht sehen. Welche sagen, das Watt ist grau. Aber ich habe aber mindestens über 60 Grautöne. Ich sehe das. Ich kann anhand von dieser Wattstruktur sehen, ob hier ein Graben gewesen ist, ob hier gepflügt worden ist oder ob hier Vieh gelaufen ist. Das sehe ich.
Als das Meer Rungholt und die anderen Siedlungen verschlang, waren die Bewohner bereits geschwächt von einer verheerenden Pestepidemie ein paar Jahre zuvor. Notdürftig wurden die Toten, so lässt sich aus Knochenfunden schließen, in ehemaligen Zisternen beigesetzt.
Rein damit, Deckel drauf, um schlimmer zu verhüten.
Bei der Grauten-Mann-Dränke 1362 gab es keine Überlebenden. Oder geradezu makaber mit den Worten Detlef von Lilienkrons.
Wo gestern noch Lärm und lustiger Tisch, am anderen Tag der stumme Fisch.
Günther Beyer war mit uns an der friesischen Nordseeküste auf den Spuren nach dem verschwundenen Rungholt. Wir gehen gleich in die Nachrichten und hören uns dann wieder mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt.
Und den Maien, wo all die Blumen bleiben.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und damit begrüße ich Sie zurück in der zweiten Stunde unseres heutigen Sonntagsspaziergangs am 21. November. Susan Sari immer noch am Mikrofon. In dieser Stunde reisen wir quer durch das ganze Land, zunächst nach Berlin zu einem besonderen Friedhof, weiter nach Rostock zur astronomischen Uhr und machen uns auf zu besonderen Denkmälern vom Deutschen Eck bis nach Leipzig. Die Hauptstadt, die ist ja für vieles bekannt, auch für ihre Internationalität und für wunderbare Musik, die manchmal zwischen U-Bahn-Stationen erklingt. Genauso kam auch die Band Il Cervetto zur Bekanntheit. Sie singen darüber, dass sich alles ändert und morgen vielleicht zum Besseren wendet.
La nuit est passée, oh, Walia, je me réveille dans les rues, oh, Walia, le soleil ne me touche pas, mais ça va, tout va changer demain. C'est le goût de la terre, oh, Walia, que j'adore et je déteste, oh, Walia, tu me manques ma chérie, oh, mais ça va, tout va changer demain. Oh ouais, tout va changer demain. Oh ouais, tout va changer demain. Oh Walia, Walia, oh Walia, Walia, oh Walia, Walia, oh Walia. Tout va changer demain. 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 Oh, Walia, je me réveille dans les wagons. Walia, et j'entends les changements. Oh, mais ça va, tout va changer demain. Demain, on va commencer. Walia, tu vas venir ici. Oh, Walia, et c'est pas vrai, mais ça va. Oh, mais ça va, tout va changer demain. Oh, ouais, tout va changer demain. Oh, ouais, tout va changer demain. Yeah. Oh Walia, Walia, oh Walia, 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 oh Walia. Tout va changer demain. 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 Changer des mains, tout va changer des mains, tout va changer des mains.
Es ist Totensonntag. Ein Tag, an dem man mehr denn je an seine Verstorbenen denken kann und Trost den Trauernden schenken kann. Mancher nutzt den Tag für einen Spaziergang durch einen Friedhof. Wir machen das in der Hauptstadt Berlin und dort genauer gesagt im Waldfriedhof Heerstraße in Berlin-Charlottenburg, ganz in der Nähe des Olympiastadions. Denn dort befindet sich ein Friedhof, der nicht nur für seinen See in seiner Mitte bekannt ist, sondern auch viele besondere Menschen haben hier ihren letzten Ort der Ruhe gefunden. Ulrike Sebert war dort.
Wir sind hier auf dem Waldfriedhof Heerstraße in Berlin-Charlottenburg in der Nähe vom Olympiastadion. Und einer von zwei Friedhöfen hier in Berlin, die einen kleinen See auf ihrem Gelände haben. Also da sind wir ganz stolz drauf. Der berühmte Sausulensee. Die Berliner Wasserbetriebe, Wasserwerke, beobachten den, sobald der Wasserspiegel steigt, wird über eine Pumpstation das Wasser abgepumpt, nicht dass die Gräber unten am Wegesrand überspült werden. Das ist somit die beliebteste Lage direkt unten am Wasser. Das ist wie beim Bauland. Wassergrundstücke sind eben besonders beliebt.
Helmut Kraus ist hier der Friedhofsdirektor. Er führt über das parkähnliche Gelände, das von 1921 bis 1924 als interkonfessioneller Friedhof angelegt wurde. Für den neu entstandenen Charlottenburger Bezirk Westend. Trepp auf, Trepp ab, vorbei an Ehrengräbern und prominenten Namen wie Loriot, Ringelnatz, Grete Weiser, George Cross und Tilla Doyeux, auf verwunschenen Wegen über Terrassen bis zu 20 Meter Höhenunterschied. 1924 wurde hier das erste Mal beerdigt.
Da ist doch noch einiges passiert. Und zwar hat der große Führer bei seiner Hauptstadtplanung und bei den Olympischen Spielen festgestellt, dass die Friedhofskapelle ein solch hohes Dach hat, dass diese Kapelle dem Olympiastadion die Schau stiehlt, insofern, weil das Dach höher war von der Kapelle als das Olympiastadion, das ja in die Erde gebaut ist. Und dann wurde innerhalb von einem Jahr ein Ministerialrat beschäftigt, dass der die Kapelle eben umgebaut hat und aus dem hohen Dach ein Flachdach wurde. Und man hat dann noch eine Doppelreihe mit Pyramidenpappeln außen an die Straße gesetzt, damit der Friedhof so ein bisschen kaschiert wird und nicht so auffällt. Ja, wir stehen jetzt in der Friedhofskapelle vom Waldfriedhof Heerstraße, denkmalgerecht restauriert über einen Zeitraum von immerhin 4 Jahren. Sie sieht jetzt aus wie 1921 bzw. 1924, himmelblauer oberer Rang, wenn man so will, und unten sehr schön aufgemaltes Muster, sehr farbenprächtig, die Decke vergoldet mit so kleinen Facetten, in der Mitte jetzt auch ein zwar nicht originalgetreuer Leuchter, aber immerhin von einer Berlinerin, die den Friedhof schön findet, deren Ehemann hier liegt. Und sie sagte, sie tut dem Friedhof was Gutes und spendiert diesen Leuchter, damit er wieder nachgebaut werden kann und in etwa so aussieht wie in den 20er Jahren auch.
In der Apsis auf braunem Grund ein Meer aus goldenen Rosetten und Sternen, aufgeklebt aus dünnem Blech, orientalisch anmutend. In der Mitte darin ein Spruch: Ein Leben, es sei wie Gutes wolle, so wäret es eine kleine Zeit. Engelsfiguren blicken herab und im Leuchter ein Davidstern.
Hier finden die Trauerfeiern statt, ja. Das ist also, und dann geht man eben mit dem Sarg oder mit der Urne dann zum Grab. Manchmal, wenn es weite Wege sind, muss man den See umrunden und läuft mindestens 10, 15 Minuten über den Friedhof. Was manchmal auch ganz schön ist für die Trauer, wenn man also noch einiges so zu Fuß erledigen kann und nicht gleich den Sarg versenken muss.
Babette starb noch vor erhoffter Zeit. Bei ihrer Nichte stand ein Sarg bereit und diese Nichte fuhr mit ihrem Gatten nebst Leiche und mit Höchstgeschwindigkeit im Leichenauto zum Bestatten. Doch was kommt in Berlin nicht alles vor? Und eben deshalb hatte der Chauffeur in einem Ladenfenster links am Brandenburger Tor Malheur. Aus Autotrümmern, Scherben und Korsetten zog man Chauffeur nebst Nichte, nebst Gemahl ganz tot hervor. Die Leiche nur, wir sprechen von Babetten, vermochte sich zu retten. Da sie zum Glück nur Scheintotwesen war, ging sie jetzt heim und lächelte sogar.
Die imposante Backsteinkapelle von Erich Blunk ist denkmalgeschützt, wirkt fast burgähnlich und ist über eine zweiflügelige Treppe begehbar. Auch der Friedhof insgesamt ist als Gartendenkmal eingetragen. Helmut Kraus spricht von 400 Bestattungen im Jahr, natürlich nicht nur Prominente, wie er sagt. Und wer entscheidet schon, wer prominent ist?
Jetzt stehen wir an dem Grab von Horst Buchholz. Hotte, genannt in Berlin, hat ein Jahr vor seinem Tod, also im Jahr 2002, hat er noch hier auf diesem Friedhof fürs ZDF einen Fernsehfilm gedreht. Er war so der Schwerenöter, der auf dem Friedhof, ich sage es jetzt mal so ein bisschen abschätzig, auf dem Friedhof Witwen aufgerissen hat und sich an die rangemacht hat. Das war so eine Rolle, die zu ihm passte. Er soll da geäußert haben, wenn er mal stirbt, dann wird er gerne hier liegen wollen. Und 2003 ist er gestorben und jetzt liegt er hier, auch in der Nähe von seinem Drehort, die Kapelle in Sichtweite, hier gleich neben ihm und auf dem Bild ein sehr schönes Ausschnittsfoto aus dem Film 1, 2, 3. Hotte mit Schiebermütze vor dem Brandenburger Tor, also ein ganz markanter Grabstein und auffällig. Ja. Und inzwischen auch Ehrengrab.
Auf dem Waldfriedhof gibt es 50 Ehrengräber der Stadt Berlin und ca. 200 Prominente. Ein Ehrengrabstatus wird immer für 20 Jahre vergeben. Danach prüft der Senat, ob der oder diejenige nicht nur prominent, sondern noch im Gedenken der Berliner ist und das Grab noch aufgesucht oder danach gefragt wird. Die Gräber werden von der Stadt gepflegt und an Ehrentagen Blumen gebracht.
Wir stehen jetzt hier unten am See, am Sausulensee, und vor uns das Grab von François Haby, 1938 verstorben. Es gibt immer noch Familie, die diese Stelle aufrechterhält und pflegt. Und François Haby war der Hoffriseur von Wilhelm II. Also er hat Pomaden entwickelt in seinem Friseursalon. Und ich hatte vor 2 oder 3 Jahren hatte ich einen jungen Studenten, der kam hier zu mir und fragte nach dieser Stelle. Und sage ich, was haben Sie denn für einen Bezug zu dem Friseur von Wilhelm II.? Na, und darum ging es ihm eigentlich nicht. Aber er war einer der Ersten, die eine Handelsmarke oder eine Marke entwickelt haben. Also seine Pomaden hat er vermarktet in seinem Friseursalon. Und das war für diesen jungen Studenten interessant. Ja.
Die beste Freundin mit der besten Freundin.
Und daneben liegt Marcello Schiffer, der hat also Revuen geschrieben, Liedertexte getextet für unter anderem Melanie Dietrich, Wenn die Freundin mit der besten Freundin, ist von aus seiner Feder, und da gibt es also auch immer noch Institutionen, die seine Stelle verlängern. Ganz spannende Geschichten hier auf diesem Friedhof. Ja, hinter jedem Stein eigentlich eine Geschichte.
Ja, mein Mann, wie dein Mann. So ein Mann, wie mein Mann.
Hier beispielsweise Rudolf Helze, ein nicht so berühmter oder bekannter Maler und Bildhauer und ja auch ein vielseitiger Künstler. Er ist also sehr alt geworden, 98. Mit 95 hat er sich seine Grabstelle hier ausgesucht, hat lange gewartet, dass hier unten am See was frei wurde. Das Holzkreuz hat er selber geschnitzt, also eine eigene Arbeit, die hier steht. Ich habe dann später jetzt, also vor ein paar Jahren, erst mal gesehen, so seine Bilder. Und er hat in den 80er Jahren hier Motive auf diesem Friedhof gemalt, unter anderem am See. Und ein seiner Bilder zeigt diesen hier im hinter uns liegenden Baumstamm, der damals auch schon im Wasser lag. Und es gibt ein Bild von ihm, ein Aquarell, das genau dieses Motiv hat. Und er liegt genau da, wo er mal gemalt hat. Ja. Eine Stelle habe ich entdeckt bei der Vergabe. Das war mal ein sehr berühmter Arzt, der da lag. Der war in den 20er Jahren Medizinpublizist, hat einige Bücher geschrieben und war natürlich total in Vergessenheit geraten. Es gab keine Angehörigen mehr, die Stelle wurde neu belegt. Und bei diesem Arzt, da fiel mir eben auf, dass der Grabstein, der erstmal auf den ersten Blick so unscheinbar war, aber dass der eben aus 2 unterschiedlichen Materialien bestand und damals eben auch schon recht teuer gewesen sein muss. Gut, es stand ja Doktortitel drauf, Dr. Erwin Lieg, und dann habe ich eben mal gegoogelt und festgestellt, was es eigentlich für eine Kapazität war in dem Sinne. Und ja, jetzt liegt da ein Psychologe drauf auf dieser Stelle, also von daher auch fast wieder nicht ganz so prominent, aber auch wieder ein Mensch, und der Lieg hat sich mal ganz interessant eben auch über das Wesen eines Arztes, der ja nicht nur ein Handwerker ist in dem Sinne, sondern eben auch menschlich sein muss und auf die Psyche eingehen muss seiner Patienten. Also insofern passt das irgendwo wieder. Der Arzt hat jetzt in seiner Stelle einen interessanten Nachfolger. Er wird wahrscheinlich mit den Augenzwinkern oben, von oben runter gucken und sagen, es passt.
Zum Toten Sonntag spazierte Ulrike Siebert durch den besonderen Waldfriedhof Heerstraße mit 51 Ehrengräbern in Berlin-Charlottenburg. Eine Besonderheit ist auch die Gemeinschaftsgrabstätte des Volksbundes für Kriegsgräbervorsorge, wo man sich neben vielen besonderen Persönlichkeiten auf dem Friedhof bestatten lassen kann und gleichzeitig Friedensbildung in der Jugend- und Bildungsarbeit fördert. Wir hören Valentina Lisitsa, ukrainische Pianistin und YouTube-Star der klassischen Musik mit der Pachelbel Kanon in D-Major P37.
Thank you.
Wir blicken jetzt auf eine besondere Uhr und nach Rostock. Die astronomische Uhr in der Rostocker St. Marienkirche ist ein ganz besonderer Schatz. Sie ist nicht nur außerordentlich prunkvoll, sondern auch noch das weltweit einzige Chronometer aus dem 15. Jahrhundert, das weitgehend original erhalten und voll funktionsfähig ist. Einer, der in aller Stille dazu beiträgt, ist Georg Martini. Seit 26 Jahren kümmert der Mann sich schon um das Uhrwerk, klettert also morgens früh um 6 in das Innere des alten Zeitmessers, um dort nach dem Rechten zu sehen, die schweren Zeiger auf Sommer- oder Winterzeit umzustellen und um die Uhr immer und immer wieder aufzuziehen. Katja Bülow war in Rostock und hat ihn bei seiner Arbeit begleitet.
Prunkvoll gestaltet ist das 16 Quadratmeter große Ziffernblatt der astronomischen Uhr im Chorumgang von St. Marien. Viel Gold, aufwendige Malereien und Schnitzereien. In ihr Inneres aber führt eine einfache, schmale Holzleiter. Ein Weg, den der 71-jährige Georg Martini selbst im Schlaf noch finden würde. Seit den 1990er Jahren ist der Mann, der aus Siebenbürgen stammt, Hüter dieser Uhr, die in keinem guten Zustand war, als er sie übernommen hat.
Oh, mein lieber Petrus, die Rollen gingen 88, alles ausgelaufen, hat sich keiner gekümmert, keiner geölt, das Drahtseil, das war trocken. Und dann habe ich mir das ganze Werk angeguckt, da war ja viel, viel zu tun.
Meine Tante Ursula, so nennt Martini seinen Schützling. Täglich kümmert sich der gelernte Mechaniker im Wechsel mit anderen Ehrenamtlichen darum, dass alle Teile gut geölt und richtig eingestellt sind.
Und jetzt geht es ans Aufziehen.
Gut 50 Mal muss er die Kurbel drehen, ein 65 Kilo schweres Gewicht 13 Meter in die Höhe ziehen. Abgesehen vom Hauptwerk müssen auch die vier anderen aufgezogen werden. Planetenscheibe, Apostelumgang, Datenscheibe, Glockenspiel und Stundenschlag. Tag für Tag gilt es, eins nach dem anderen abzuarbeiten. Lediglich das Kalenderwerk ist nur einmal pro Woche dran.
So, jetzt hat meine Tante Ursel wieder ihren Kaffee. Ihr Frühstück, jetzt kann sie wieder arbeiten.
Ab 10 Uhr vormittags kommen Gäste in die Kirche. Einheimische Urlauber, Kreuzfahrttouristen, Stadtführer wie Ulf Luschers wissen genau, was sie sehen wollen.
Well, ladies and gentlemen, as I said, I would like to show you the astronomical clock of St. Mary's Church. Ich möchte natürlich die astronomische Uhr jetzt zeigen und auch erklären. Just remember, 1492, Christopher Columbus came over to the American continent. Ja, also wir erinnern uns alle an das Jahr 1492, da ist Christopher Columbus nach Amerika aufgebrochen bzw. angekommen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, 20 Jahre bevor er in Amerika ankam, wurde diese astronomische Uhr geschaffen.
Auch der 93-jährige Astronomieprofessor Manfred Schukowski hat schon unzählige Menschen durch die Kirche geführt. Er befasst sich seit mehr als einem Vierteljahrhundert mit hanseatischen Monumentaluhren wie dieser. Was sie kann, was eine Armbanduhr nicht könnte?
Sie kann mir den Stand von Sonne und Mond in den Tierkreiszeichen zeigen. Sie zeigt die Mondphase. Das zeigt ja manchmal die Armbanduhr auch. Aber es gibt auch einiges, was die Armbanduhr besser kann. Die hat einen Sekundenzeiger, der fehlt uns. Die hat einen Minutenzeiger, der fehlt uns hier auch. Dies ist eine Uhr aus dem 15. Jahrhundert und damals genügte es völlig zu wissen, welche Stunde geschlagen hat.
Trotzdem ist es gar nicht so leicht, die alte Uhr wirklich zu verstehen. Unter anderem taugt sie eigentlich perfekt als Jahrhundertkalender. An was für einem Wochentag aber ist beispielsweise Manfred Schukowski geboren. Der Mann tritt mit einem Schmunzeln etwas näher an das Ziffernblatt.
Das ist ein Schaltjahr und hat zwei Sonntagsbuchstaben. Und der erste, das ist hier das A. Das A gilt für Januar und Februar und das G gilt ab März bis Dezember. Das besagt uns, im Jahr 1928 waren alle Tage Sonntage, die den Tagesbuchstaben A haben. Und den Tagesbuchstaben haben wir hier in einem der äußeren Ringe. Und der 16. Januar hat den Tagesbuchstaben B. Das ist einen Tag, einen Buchstaben nach A. Also ist der 16. Januar 1928 ein Montag gewesen.
Ja. Schukowski stellt bei all dem klar, dass der eigentliche Sinn des Kalendariums früher gewesen sei, das Osterdatum zu bestimmen. Überhaupt spiegele die astronomische Uhr von St. Marien deutlich die christliche Weltsicht der mittelalterlichen Menschen. Mit dem strahlenumkränzten Christus ganz oben, den 6 Aposteln an seiner Seite und den anderen 6, die mittags und nachts um 12 aus einer kleinen Tür heraustreten, um von ihm gesegnet zu werden. Schon damals, als die Uhr gebaut wurde, sei sie etwas ganz Besonderes gewesen.
Diese Uhren, von denen diese sich wie keine andere über die Jahrhunderte erhalten hat, ist wissenschaftliche, technische, handwerkliche, künstlerische Spitzenleistung ihrer Zeit. Da fließt aus den verschiedensten Bereichen zusammen, was man konnte. Und diese Uhren wurden ja dann auch sehr schnell zu Repräsentationsobjekten. Man zeigte, was man konnte, dass man es konnte, dass man das nötige Geld dafür auch hatte, dass man jemand war, die Kirchgemeinde, die Stadt.
Damit das auch weiter funktioniert, ziehen Georg Martini und seine Mitstreiter Tag für Tag im Hintergrund die Strippen, warten und pflegen ihre betagte Tante Ursula. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat sich gerade darum beworben, dass dieses Chronometer in die Weltkulturerbeliste aufgenommen wird. Falls das klappt, wird allerdings noch allerhand Zeit ins Land gehen.
Tante Ursula, die astronomische Uhr in der Rostocker St. Marienkirche und Georg Martini, der sich seit 26 Jahren um das Uhrwerk kümmert. Katja Bülow hat ihn bei seiner Arbeit begleitet. Musikalisch kann man an Uhren ja quasi kaum vorbei, ohne den Klassiker, der sie besingt, von Bill Haley und Hits Comets auf den Sonntag zu hören. Rock Round the Clock.
One. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock
werden Bruno Schmitz vielleicht nicht kennen. 1858 wurde er in Düsseldorf geboren, doch Sie kennen garantiert mindestens eines seiner Werke. Sie sind allesamt sehr, sehr groß und sein berühmtestes ist sicher das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Auch das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck in Koblenz, der Kaiser-Wilhelm von Porta Westfalica und das Kyffhäuser-Denkmal wurden nach seinen Entwürfen gebaut. Von ihm entworfene Museumsbauten, Wohnhäuser und Villen sind nicht ganz so wuchtig. Doch Bruno Schmitz war der deutsche Monumentalarchitekt der wilhelmischen Ära und somit für die Architektur vielleicht das gleiche wie Richard Wagner für die Musik. Mächtig gewaltig, so war der Zeitgeist. Eva Fürzlaff stellt seine riesigen Denkmale vor, vom Deutschen Eck bis Leipzig.
Musik.
Bruno Schmitz kleckerte nicht, er klotzte, aber richtig. Die Kaiser-Wilhelm-Denkmale Porta Westfalica, Kyffhäuser und am Deutschen Eck in Koblenz sind fast gleichzeitig entstanden, 1896 und 97 eingeweiht. In Koblenz hat man dafür sogar die Mündung der Mosel in den Rhein gründlich umgebaut. Seitdem ragt eine spitze Landnase wie ein riesiger Schiffsbug von Süden in den Zusammenfluss von Mosel und Rhein, das Deutsche Eck. Doch über Jahrhunderte hieß das gegenüberliegende Ufer der Moselmündung Deutsches Eck.
Ich war früher in Sandbank und die haben die Preußen so Mitte des 19. Jahrhunderts angefangen, mit dem Ufer zu verbinden. Und da drüber ist auch das historische Deutsche Eck. Das ist eine Mauer am Rhein und Mosel. Und die Eck, das war früher ein Wehrturm, da ist auch ein Kreuz in der Mauer, das Kreuz der Deutschen Ordensritter. Und das war immer die Ecke der Deutschen, so hat man das genannt. Weil die Deutschen Ordensritter das auch verteidigen mussten, weil die mit dem Schutz der mittelalterlichen Stadtmauer waren, da kam es zum Mauerplan, die Ecke der Deutschen. Und erst da war der Zusammenfluss von Rhein und Mosel. Und alles, wo mir jetzt sitze und wo das Denkmal drauf steht, das ist von den Preußen aufgefüllt worden.
Damit man den ausladenden Steinsockel errichten konnte, mit Kaiser Wilhelm I. als riesigem Reiter obendrauf. 22 Tonnen Kupfer, Bronzeblech. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs stand der Bronzekaiser wohl den Amerikanern in der Schusslinie. Er kippte vom Sockel und verschwand bald darauf. Später, 1953, wurde der leere Steinsockel zum Mahnmal der deutschen Einheit. 1987 wollte ein Koblenzer Verleger der Stadt eine Rekonstruktion des Reiterstandbildes schenken, 3 Millionen D-Mark teuer. Der damalige Ministerpräsident Vogel lehnte ab, ließ sich aber zu dem Satz verleiten, erst dann, wenn das Brandenburger Tor geöffnet ist. Wir wissen, wie das ausging. Und das Denkmal wurde in Auftrag gegeben. Doch dann war Rudolf Scharping Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und wollte keinen Kaiser, der aber war schon halb fertig. Nach einigem Gezerre schenkte er die ganze Ecke der Stadt Koblenz und der Kaiser wurde wieder auf den Sockel gehievt.
Das sind von halb bis der Ruf 37 Meter und es ist angeblich das größte Reiterstandbild diesseits der Alpen. Vom Huf vom Gold bis zur Helmspitz 14 Meter. Der Marschallstab vom Kaiser hier 2,70 Meter. Schuhgröße vom Kaiser 246.
Manfred Knifke ist schon ewig Stadtführer. Nun als gut 80-Jähriger das Altstadt-Original und führt immer noch mit Begeisterung Gäste durch seine Stadt. Mit dem Wiener Kongress 1814 war das Rheinland an Preußen gefallen. Genau gegenüber vom Denkmal, auf der anderen Rheinseite, thront hoch über dem Fluss die gewaltige Festung Ehrenbreitstein. Brigitte Schmutzler ist Direktorin des Landesmuseums Koblenz, dort oben.
Die ist in der Zeit zwischen 1818 etwa und 1828 von den Preußen aufgebaut worden. Es war eine preußische Festungsanlage, die im Verlauf des 19. Jahrhunderts den Rhein hier sichern sollte, vor allen Dingen gegenüber den Franzosen. Wir wissen, dass etwa seit dem 10. nachchristlichen Jahrhundert Befestigungsmaßnahmen hier oben stattgefunden haben, auf diesem exponiert liegenden Hügel, der etwa 118 Meter über der Stadt Koblenz thront. Also der Aufstieg war immer mühsam, aber das war natürlich auch die Attraktivität für eine solche Festungsanlage. Zur Rheinseite hin fällt das Felsmassiv steil ab und das war natürlich sehr schwer für Angreifer zu erobern.
Heute kommen Besucher bequem mit einer Seilbahn über den Rhein und hoch zur Festung oder in großem Bogen mit dem Auto. Wer aber zu Fuß den Berg erklimmt, der ahnt, wie schwer es Angreifer hatten.
Oh, oben angekommen.
Geschafft.
Ganz ordentlich, ja.
Nun ist die Festung Kulturzentrum mit Landesmuseum, Open-Air-Konzerten, mit Historienspektakel, Festungsleuchten, mit Jugendherberge und Restaurant. Und der Blick von oben auf Rhein, Koblenz und das Deutsche Eck lohnt den Aufstieg allemal. Gute Puste braucht man auch für Porta Westfalica bei Minden. Jedenfalls, wenn man von der Weser bergansteigt. Doch es gibt auch hier eine Zufahrt. Wer auf der Autobahn von Hannover gen Osten brummt, sieht das große Denkmal nördlich der A2 aus dem Wald ragen. Ingrid Edler wohnt am anderen Weserufer und guckt täglich auf den gewaltigen Bau hoch über dem Fluss.
Es ist nicht das größte Denkmal, das es gibt. Aber es ist immerhin 88 Meter hoch, vom Boden bis oben zur Krone.
Und das ist schon ganz schön. Und es ist gewidmet Kaiser Wilhelm I. Und zur Einweihung war da Kaiser Wilhelm II. War also ein riesiges Volksfest hier.
1896 war das. Hoch über der Weser, nicht ganz auf dem Gipfel, hat der damals bedeutendste Denkmalskünstler Bruno Schmitz seine große Plattform anlegen lassen. Geschwungene Treppen führen zu einer Hochterrasse. Dort steht unter einem riesigen Baldachin Kaiser Wilhelm I. im Krönungsmantel. Man hatte extra diese exponierte Stelle gewählt, Porta Westfalica. Unten auf dem Weserradweg kann man dieses Tor in der Landschaft gut erkennen.
Das ist eigentlich schön, wenn Sie vom Norden kommen. Dann ist diese Lücke zwischen dem Wesergebirge östlich und dem Wiehengebirge westlich wie das Tor nach Westfalen. Deshalb Westfälische Porte, deshalb Porta Westfalica. Der Name selbst ist schon 200 Jahre alt. Damals hat man den Landschaften gerne französische oder lateinische Namen gegeben. Landschaftlich ist es eigentlich interessant, weil Weser- und Wiehengebirge wirklich so eine Grenze zwischen zwei Landschaften sind, zwischen der norddeutschen Tiefebene und südlich davon eben, jetzt beginnen die Mittelgebirge. Zwei Landschaften, die aufeinanderprallen. Und das sieht man natürlich besonders schön vom Denkmal.
Etwas nördlich, bei Minden, wurde vor über 100 Jahren ein riesiges Backsteinportal gebaut, über dem von der Weser abzweigenden Verbindungskanal. Die Einfahrt in eine Schachtschleuse. Daneben ist seit einigen Jahren die moderne, noch größere Weserschleuse in Betrieb. Sie bringt die Schiffe von der Weser hoch zum Mittellandkanal. Bei Minden überquert dieser die Weser. Es ist eines der größten Wasserstraßenkreuze der Welt. Gleich neben der alten Schleuse liegt ein sehenswertes Infozentrum. Und man kann das Wasserkreuz auch mit dem Ausflugsdampfer erkunden. Der Kyffhäuser südlich des Harzes gilt als kleinstes Mittelgebirge Deutschlands. 247 Stufen führen hoch auf den Turm des Kyffhäuser Denkmals. Weit geht der Blick ins Land, auf den dichten Kyffhäuserwald, weite Felder, den Harz und auf die Reste der Reichsburg Kyffhausen zu Füßen des Denkmals. Die stand hier zu Zeiten von Kaiser Friedrich Barbarossa. Doch Barbarossa selbst soll nicht hier oben in der Burg gewesen sein.
Man nennt mich Gerwig von Kyffhausen. Mich hat's gegeben, natürlich. Als Verwalter der Burganlage stand ich im Dienst des Kaisers, ein Ministral. Also doch schon ein Adliger, der über einiges an Befehlsgewalt verfügte und dem es nicht schlecht ging.
Heiko Kolbe gibt mit sichtlicher Freude einen stattlichen Ritter. Es war eine gewaltige Burg, wie jetzt noch die Reste von Ober-, Mittel- und Unterburg zeigen.
Der tiefste Burgbrunnen dieser Erdenscheibe wurde zwischen 1140 bis 1170 in den Fels getrieben, meine Gute. Etwa 30, vielleicht auch 40 Jahre, so glaubt man aus heutiger Sicht, hat man sich daran schinden müssen. Der Wünschelrutengänger hatte versprochen, man findet Wasser. Er hatte recht, wenn es auch sehr lange dauerte. In 176 Metern Tiefe wurde endlich eine Quelle entdeckt.
Auf den Ruinen der Reichsburg Kyffhausen, weithin sichtbar, entstand das riesige Denkmal für wieder Kaiser Wilhelm I.
Er, der neue Kaiser des Reiches, war 1888 verstorben. Ihm zu Ehren baute man dieses riesige Denkmal hier auf die Gemäuer der alten Reichsburg vom Kaiser Rotbart. Wilhelm reitet fortan voller Stolz aus dem Denkmal heraus. Das Reiterstandbild hat eine stattliche Höhe von 10 Metern. Dieses Denkmal ist insgesamt 81 Meter hoch vom Grundstein gemessen.
Man sah in Kaiser Wilhelm den Vollender der Reichseinigung, auf die Barbarossa so lange gewartet hat. So sitzt weit unter dem Reiterstandbild in einer Grotte der in roten Sandstein gehauene Barbarossa, als ob er gerade aufwacht. Schon seit Jahrhunderten erzählt man sich die Sage vom Kaiser, der in einer Höhle am Kyffhäuser schläft.
Kaiser Rotbart. 6,50 Meter hoch, in roten Sandstein gemeißelt, sitzt er auf seiner steinernen Bank, so wie es die Sage berichtet. Die Sage ist entstanden nach dem Tode des Kaisers. Wir waren also auf dem Kreuzzug Richtung Jerusalem. Es war der Sommer 1189. Mein Kaiser kam mit seinen etwa 100.000 Leuten in der Osttürkei an. Der Kaiser ging zum Fluss, wollte sich darin erfrischen und kam nimmer lebend zurück. Die Gebeine vom Kaiser Rotbart gehen verloren, auf dem Rückzug. Vor Angst irgendwo beigesetzt oder vielleicht auch vom Feind erobert, das wäre wohl das Schlimmste gewesen. Und später entsteht die Sage von den Friedrichen, die noch durchs Land ziehen und eines Tages wieder Friede und Gerechtigkeit bringen. Erst Friedrich II. Gemeint, der Enkel vom Rotbart, aber später dann Barbarossa. Um 1500 wird man genauer. Da sagt man, der Rotbart ist es, Barbarossa, der hier in einer Höhle sitzt und schläft. Und nur alle 100 Jahre wird er aus seinem tiefen Schlaf munter und lässt nachschauen, ob die schwarzen Raben noch hier oben kreisen.
...1945 wollten eifrige Kommunisten das Kyffhäuser-Denkmal abreißen. Wenigstens der reitende Kaiser Wilhelm sollte verschwinden. Doch ein herbeigerufener sowjetischer Kulturoffizier befahl, das ist Geschichte, das Denkmal bleibt stehen. Wir sind nun in Leipzig im Völkerschlachtdenkmal. Ab und zu singt der Denkmalchor in der Krypta, einer gewaltigen Kuppelhalle. Das kribbelt. Dieses Monument nun hat nichts mit Kaiser Wilhelm zu tun. 1913 wurde es eingeweiht zum 100. Jahrestag der Völkerschlacht.
Dieses Denkmal heißt zwar Völkerschlachtdenkmal, hat aber natürlich viel mehr mit dem Jahr 1913 zu tun, als dass es unmittelbare Bezüge zu Napoleon und dem alten Blücher hat. Es geht um einen Ort auch der Versammlung der gutwilligen Deutschen und der Ausgrenzung derjenigen, die man nicht zur Nation zählte. Das sind in der damaligen Zeit Sozialdemokraten, die Kräfte der Zentrumspartei, also politisch aktive Katholiken. Das sind in Teilen auch separatistische Kräfte, Stichwort Bayern, Stichwort Welfen, die sagen, Deutsches Reich ist zwar schön und gut, aber wir könnten auch prima ohne.
Trotzdem, am authentischen Platz, südöstlich vor der damals viel kleineren Stadt, erinnert das Monument an das Gemetzel im Oktober 1813, das als Völkerschlacht in die Geschichte einging. Steffen Poser ist Leiter des Völkerschlachtdenkmals.
Es ist das größte architektonische Denkmal, was wir in Europa überhaupt haben.
Ach, in Europa? Ich dachte nur in Deutschland.
Nein, also unter dem machen wir es ja nicht. Es ist 91 Meter hoch. Damit ist es nicht das höchste Gebäude in der Stadt. Aber da das Gelände hier beständig ansteigt, ist es der höchstgelegene Aussichtspunkt, den man nach 500 Stufen erklimmen kann.
Der Architekt Clemens Thieme, von ihm stammt der Leipziger Hauptbahnhof, hatte durchgesetzt, endlich ein monumentales Denkmal zu bauen. Er gründete den Deutschen Patriotenbund, um Spenden für die Finanzierung zu sammeln. Und weil es sich nicht ziemte, selbst zu entwerfen, wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, den Bruno Schmitz gewann.
Wissen wir heute natürlich alle, wenn bei einem solchen Bau zwei Architekten zugange sind, dann fliegen die Fetzen und am Ende setzt sich derjenige durch, der bezahlt.
Man einigte sich salomonisch. Thieme sei der Erbauer und Schmitz der Architekt. Durch eine kleine Tür am Fuße des Denkmals kommt der Besucher nun auch in die gigantischen Betoninnereien.
Es sind also insgesamt 65 solche Betonpfeiler unterschiedlicher Stärke. Die größten haben an der Basis immerhin eine Fläche von 19,5 Quadratmetern. Sie tragen also dann den Oberbau, der insgesamt eine Masse von 300.000 Tonnen auf eine imaginäre Waage brächte.
Es war einer der ersten Betonbauten überhaupt. Doch den Beton sollte keiner sehen. Von draußen denkt jeder, es sind aufgetürmte Steinquader.
So sollte es auch funktionieren, nicht? Dass man sich also vorstellte, es sei in urtümlicher Art und Weise aus einzelnen Blöcken relativ wild aufeinander getürmt. Aber Sie sehen, das ist also ein bisschen Show.
Das Völkerschlachtdenkmal ist für den Leipziger Synonym fürs Treppensteigen. Gleich die unteren Freitreppen sind besonders steil, mit extra hohen Stufen. Zur Eröffnung kam Kaiser Wilhelm II. Und musste höchst selbst eben die steile Treppe hochsteigen. Doch ganz nach oben, auf den Ausguck, stieg er nicht.
Das ist ohnehin Charakteristikum der meisten offiziellen Denkmalsbesucher bis heute geblieben. Man geht hinein in die Krypta, noch in die Ruhmeshalle. Den Aufstieg nach oben versagen sich die meisten.
Das Völkerschlachtdenkmal ist die wichtigste Touristenattraktion Leipzigs. Nebenan informiert das Forum 1813 über die Befreiungskriege gegen Napoleon. Und regelmäßig im Oktober gedenken Historienvereine in originalgetreuen Uniformen am Völkerschlachtdenkmal der 120.000 Toten.
Eva Fürstdorf hat sie besucht, die riesigen Denkmäler des Architekten Bruno Schmitz vom Deutschen Eck bis Leipzig. Und das war auch schon der Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Ich wünsche Ihnen einen hoffnungsvollen, positiven Sonntag. Und wenn Sie wollen, hören wir uns dann wieder am kommenden Sonntag. Hier verabschiedet sich am Mikrofon Susan Sari mit ein paar Zeilen der Dichterin Annette Andersson zum Totensonntag. Eine Sekunde reicht aus, uns die wahre Liebe zu lehren. Die Ewigkeit wurde uns geschenkt, um sie nie mehr loslassen zu müssen.